begeben wir uns tief in den Himalaya. Was du hier siehst, ist eines der ältesten Heilmittel der Menschheit. Es entsteht aus Pflanzen, Mineralien und winzigen Mikroorganismen, die über Jahrtausende durch Zeit, Druck und Sonne zu einer dunklen, harzartigen Substanz werden. Die Menschen hier nennen diese Substanz Shilajit, übersetzt so viel wie der Zerstörer der Schwächen oder das Blut der Berge. Und heute beginnt die Wissenschaft so langsam zu verstehen, warum dem eigentlich so ist. Shilajit enthält über 80 seltene Spurenelemente, entgiftende Fulvinsäure, viele Enzyme und auch Pflanzenstoffe. Und diese uralte Substanz ist dafür bekannt, dass sie Körper und Geist stärkt, voller Nährstoffe steckt, das Gehirn entgiften kann und Entzündungen lindern kann. Laut Forschung kann Shilajit bei über 400 Krankheiten Besserung bewirken. Und das hier ist Christian Opitz. Mit ihm spreche ich heute genau über diese Verbindung zwischen uraltem Wissen und moderner Wissenschaft. Christian liest seit Jahrzehnten ursprüngliche ayurvedische Texte in Sanskrit, eine der ältesten Sprachen der Welt, und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Shilajit. Dies ist ein Gespräch über die tiefliegende Intelligenz der Natur, wie man Shilajit praktisch für mehr Vitalität und Heilung einsetzen kann und wieso Shilajit vielleicht eines der größten Geschenke ist, die uns die Erde je gemacht hat.
Wenn ich mich entscheiden müsste, ich nehme nur ein einziges Nahrungsergänzungsmittel für den Rest meines Lebens, wäre es Shilajit, ganz klar.
Christian, wie bist du eigentlich das allererste Mal auf Shilajit aufmerksam geworden?
Oh, das allererste Mal war im Zusammenhang meines Interesses an ayurvedischer Medizin. Das begann in den frühen 90ern. Und ich war sehr fasziniert von dem Ansatz im Ayurveda, der so ganz anders ist als das, was wir heute in der modernen Gesundheits-, Langlebigkeits-, Biohacking-Szene sehen. Da werden ja immer wieder Substanzen zu enormen Trends. Und dann entsteht diese Idee, na, das ist immer gut für jeden. Und was ich an Ayurveda so faszinierend fand, war, wie differenziert vorgegangen wird nach Körpertypen, nach Jahreszeiten, nach aktuellen gesundheitlichen Situationen. Und das Besondere an Shilajit ist nun in der ayurvedischen Medizin, dass es eins der ganz wenigen Mittel ist, die als ein Universaltonikum gelten, also nach dem Motto, ist immer gut für jeden, unabhängig von Konstitution, Umständen aktueller gesundheitlicher Situation. Das war sehr beeindruckend. Und so begann ich vor über 30 Jahren damit, Shilajit zu erforschen.
Wie waren so deine ersten Erfahrungen, als du es selber eingenommen hast?
In der Zeit damals, mit Anfang 20, waren meine Erfahrungen erstens, ich habe damals noch sehr intensiv Ausdauersport gemacht, was ich nicht unbedingt aus gesundheitlichen Gründen empfehlen würde. Aber gut, das war eben damals noch so eine große Passion in meinem Leben. Und definitiv konnte ich sagen, mit Shilajit war Regeneration deutlich verbessert. Ja. Also wie lange mein Körper brauchte, um jetzt nach einer sehr intensiven Einheit wieder fit zu sein und die nächste intensivere Trainingseinheit dann einfach in Ordnung war und nicht zu Übertraining geführt hat. Das war das eine. Und das andere war, dass ich in der damaligen Zeit überhaupt keine guten Schlafrhythmen hatte. Ehrlich gesagt wusste ich damals wenig über gesunde Schlafrhythmen. Ich hatte schon auch solche Gewohnheiten wie oft abends um 10 noch zu trainieren. Weil ich auch zum Teil, ich habe in Zürich gewohnt, da war dann einfach spät abends mal Ruhe, da hatte ich ein bisschen Ruhe auf den Straßen. Und es hat definitiv die Folgen von schlechtem Schlaf weniger spürbar gemacht. Ja, so dass ich trotz sehr schlechter Schlafrhythmen sehr viel fitter war am nächsten Morgen. Das waren so meine ersten Eindrücke damals.
Und ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, was du bringst, so diese Leistungssteigerung. Und es gibt natürlich, also meines Wissens nach, ganz, ganz viele Krankheitsbilder, zu denen Shilajit untersucht wurde mit positiven Effekten. Frage stellt sich ja eigentlich, warum? Also was für Inhaltsstoffe, was für eine Magie steckt hinter dieser Substanz eigentlich, die diese vielen positiven Effekte mit sich bringt?
Ja, also zu der Vielfalt muss man sagen, nach allem, was ich recherchiert habe, kenne ich keine Substanz, keine singuläre Substanz, bei der tatsächlich ein solches Spektrum an Wirkungen nachgewiesen ist. Das kann man bei Shilajit inzwischen auf 404 gesundheitliche Probleme oder Krankheitsbilder beziehen. Ist ja auch nicht jedes Mal eine Krankheit, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Testosteronmangel bei Männern im mittleren Alter ist noch kein Krankheitsbild in dem Sinne, aber es ist eine gesundheitliche Problematik. Und bei 404 Krankheitsbildern ist Shilajit jedes Mal im Grunde so effektiv wie spezielle Substanzen. Also nehmen wir mal diesen Testosteronmangel, ja, da ist Shilajit so gut wie Tongkat Ali oder Muria Puama, die dafür bekannt sind, dass sie sehr stark bei Testosteronmangel helfen, aber eben nicht bei so vielen anderen Dingen. Ja, und der Grund ist eine wirklich absolut einzigartige Zusammensetzung. Also es beginnt damit, dass der größte Teil der Masse von Shilajit aus Humin- und Folinsäuren besteht. Jetzt sind das organische Säuren, die dafür bekannt sind, dass sie Toxine binden und dass sie auch regenerative Wirkungen auf den Darm haben. Das Besondere bei Shilajit ist nun, dass man das gesamte Größenspektrum dieser Säuren findet. Das geht also von 1 zu 150. Also die längste Huminsäure in Shilajit ist 150 mal länger als die kürzeste. Warum ist das relevant? Die Größe eines Moleküls, das Toxine binden kann, bestimmt sehr stark, welche Toxine dieses Molekül binden kann. Es gibt da noch andere Faktoren, die auch bestimmen, ob ein Molekül in der Lage ist, Metalle zu binden, ob es in der Lage ist, organische Substanzen zu binden und so weiter. Humin- und Folinsäuren haben zunächst mal eine sehr hohe und vielseitige Bindefähigkeit, aber durch diese Größe vor allen Dingen, durch dieses Spektrum der Größen, gibt es eigentlich nichts, was Shilajit nicht entgiften kann. Und das ist wirklich einzigartig. Es gibt ja sehr gute Mittel, um Toxine zu binden. Also sehr gutes Zeolit ist hervorragend für organische Substanzen. Es ist bekannt, wie gut das als Adjuvans in Chemotherapie ist, wie gut es Ammoniak reduziert und deswegen eine gute Wirkung für die Leber hat und so weiter. Es ist sehr gut bekannt, wie gut Chlorella Quecksilber binden kann. Und auch manche organischen Toxine und ein paar andere Metalle auch. Aber Shilajit kann eben alles binden. Und das ist wirklich einzigartig. Und dazu sind diese Humin- und Folinsäuren eben auch so, dass wenn sie mal ein Toxin gebunden haben, dann geben sie es auch nicht mehr her. Das heißt, es ist eine sanfte Form der Entgiftung. Es gibt ja häufig so diese Idee, oh, ich nehme was ein, ich fühle mich miserabel, das muss eine Entgiftung sein. Da würde ich sagen, na ja, das ist eher eine kleine Rückvergiftung. Denn wenn ein Toxin wirklich gebunden ist und ausgeleitet wird, wo kommt dann das Symptom her? Das kommt eben auch daher, dass man oft Gifte mobilisiert durch an sich gute gesundheitliche Maßnahmen. Aber das Binden, das bleibt manchmal ein bisschen auf der Strecke. Und da ist Shilajit einzigartig. Also das ist schon mal ein sehr guter Start. Dann haben wir in Shilajit...
Ich würd gern dazu tatsächlich gerade noch was fragen, wenn wir ins Thema Entgiftung eintauchen. Ich weiß, es ist ein großes Thema, kann man viel zu sagen. Ich möchte einfach hier nochmal klar machen, also du meinst, Shilajit kann im Darm Gift binden, im Blut Gifte binden, im Gehirn, im Gewebe, oder wie kann man sich das vorstellen? Auf zellulärer Ebene, es gibt ja so viele, viele Ebenen von Entgiftung.
Mhm, ja, also ein Teil dieser Humin- und Folinsäuren kann die Darmschranke passieren und ins Blut gehen, eben die sehr kleinen, sehr kurzen. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass Shilajit alle 80 Elemente des menschlichen Blutplasmas enthält, also das volle Elektrolytspektrum. Und zwar, und das ist gerade ein Vorteil, in diesem ganzen organischen Komplex werden die nicht super schnell resorbiert. Denn wenn ich jetzt Sachen super schnell resorbiere, kann es sein, dass der Körper gegenreguliert und einiges schnell wieder ausscheidet. Bei Shilajit diese langsame Freisetzung, also ein Vorteil. Und diese Mineralien- und Spurenelemente brauchen wir beispielsweise auch, um Oxalsäure abzubauen, was ein heutzutage wirklich gigantischer Faktor ist, was Vergiftung des Körpers angeht, weil viele Stoffwechselprozesse auch im Körper Oxalsäure erzeugen. Also es wird aufgenommen, natürlich, wenn man jetzt Spinat oder Mangold oder solche Sachen isst, ne, oder Erdnüsse und andere oxalreiche Lebensmittel, kann das wirklich ein Problem sein. Aber es gibt eben auch dann die innere Produktion, die körpereigene Produktion an Oxalsäuren. Und diese Mineralienspurenelemente sind dafür einfach absolut notwendig zur Entgiftung dafür. Und das geht dann auch bis ins Gehirn. Und Mineralien und Spurenelemente im vollen Spektrum sind wichtig dafür, dass Zellen und Mitochondrien überhaupt entgiften können. Das reicht alleine jetzt noch nicht aus, ja, um jetzt Mitochondrien zu entgiften beispielsweise. Aber es ist eine Basis dafür, dass es überhaupt geht. Und ja, das macht Chia Seed schon sehr besonders. Allein diese Kombination Fulvin, Huminsäuren im vollen Größenspektrum und alle festen Elemente des Periodensystems. Es wird ja oft gesagt, wir bestehen zu 75% aus Wasser, aber das stimmt nicht. Wir bestehen zu 75% aus stark verdünntem Meerwasser mit diesem vollen Spektrum der Mineralien und Spurenelemente. Wir brauchen zum Beispiel zum Entgiften von Mitochondrien Mangan. Ja, das Enzym Superoxiddismutase braucht in der Zelle Zink und Selen. In Mitochondrien braucht es Mangan. Das ist ein seltenes Spurenelement. In Shilajit ist es vorhanden. Also unterstützt es auch da einen Entgiftungsprozess, der sehr, sehr wichtig ist.
Ja, spannend. Es sind auch viele Spurenelemente, bei denen man, also zu den einzelnen Spurenelementen, biologisch sehr, sehr wenig weiß. Gold, Platin und so weiter. Sie sind immer alle vorhanden und es ist ja schon davon auszugehen, dass sie im Körper wichtige Funktionen entfalten.
Ja, so nehmen wir mal ein Beispiel, wie wichtig so ein Spurenelement-Kontext ist. Oder zwei Beispiele meinetwegen. Das eine ist etwas, worüber ich immer wieder rede, aber was kaum ein Mensch hier gehört hat, das ist Indium. Und bei Indium gab es einen Dr. Henry Schröder, der nachweisen konnte, dass wenn Tieren Indium vollständig entzogen wird, dass sie unfruchtbar werden und dass einfach ihre Verwertung aller anderen Mineralien sehr viel schlechter wird. Und heutzutage, ja, ist ja Gluten etwas, was immer so bezeichnet wird als eine Ursache für Brain Fog und Leaky Gut und so weiter. Ich meine, interessant ist, dass der alte Sanskrit-Name für Weizen Goduma ist und das bedeutet das, was Brain Fog, also den Schleier, entfernt. Wie kann das sein? Nun, es gab vor einigen Jahren eine Studie, da hat man zwei Gruppen gehabt, mit gleichen gesundheitlichen Voraussetzungen. Die eine Gruppe hat 8 Wochen lang modernen Weizen gegessen und sie wurden angehalten, eben kein anderes Getreide, nichts anderes mit Gluten zu essen, nur diesen Weizen in einer bestimmten Menge. Die andere Gruppe bekam Khorasan. So, dieser Khorasan war angebaut von der Sekhem-Gemeinschaft in Ägypten, die also weit über Demeter-Kriterien noch hinausgeht. Bei denen ist so ein Getreidefeld voll mit Mohnblumen und Kornblumen und es gibt eine große Vielfalt an Vögeln. Ja, es ist so in die Natur integrierte Landwirtschaft. So, nach 8 Wochen hatte die Gruppe, die den modernen Weizen gegessen hat, der halb so viel Gluten enthält wie Khorasan, halb so viel, die hatten in Bezug auf Leaky Gut Verschlechterungen. Die andere Gruppe, die doppelt so viel Gluten gegessen hat, hatte Verbesserungen bei Leaky Gut und Verbesserungen bei Entzündungsmarkern allgemein. Unter anderem auch Amyloidmarker, die Entzündungsprozesse im Gehirn darstellen. Und in der chemischen Analyse hat man gesehen, der moderne Weizen hatte 50 Stoffe und Khorasan von der Sekhem-Gemeinschaft hatte 80. Also wiederum das komplette Spektrum. Und das wird sehr oft unterschätzt, wenn man glaubt, eine Substanz hat an sich eine Wirkung. Man muss sehr oft den Kontext sehen. Es gibt auf jeden Fall Dinge, die sind immer schädlich, ja. Nur, warum hatten Leute früher nicht massenhaft Brain Fog und Leaky Gut von Gluten? Ja. Die Spartaner haben reichlich Gerste gegessen. Das war ihr Lieblingsgetreide. Das enthält Gluten. Sie hatten nicht den Ruf, irgendwie schwach zu sein. Mit chronischen Entzündungen wäre das nichts geworden. Ja, aber sehr wahrscheinlich hatte ihre Gerste eben auch dieses volle Spektrum an Spurenelementen.
Ja, entspricht auch meiner Erfahrung. Ich habe jahrelang auf Gluten verzichtet und hatte so meine Schwierigkeiten damit, weil ich das inzwischen wieder gut einführen kann. Zumindest bestimmte Formen. Also wenn ich wirklich auf hochwertigen Anbau achte, Gibt ja auch diesen Lebe-Gesund-Versand, den du mir auch mal empfohlen hattest, die wirklich einfach eine sehr, sehr gute Landwirtschaft haben. Sauerteigbrot, traditionelles Herstellungsverfahren, keine Probleme mehr.
Ging mir genau.
Stärkend sogar.
Ja, ich habe auch Lebe-Gesund-Brot gegessen und habe bei jedem anderen Brot mich unwohl gefühlt. Also ich war eigentlich so ein sehr nur Lebe-Gesund-Brot-Esser, kann ich sagen. Na? Oder jetzt hier, wo ich an der Grenze zu Italien lebe, wo einfach auch schon mal die Weizensorten anders sind und wo es einfach so viele Bauern gibt, die noch sehr natürlich anbauen. Ja, und so wichtig ist Kontext und so wichtig sind diese 80 Spurenelemente. Und wir kriegen das in Shilajit eben in einer besonders gut verwertbaren Form. Und das ist aber noch nicht alles, was wir in Shilajit finden. Es ist ein Lysozym enthalten und das ist ein Enzym, das baut LPS ab, Lipopolysaccharide. Lipopolysaccharide sind bakterielle Toxine, die zum einen ganz erheblich beteiligt sind an der Entstehung von Leaky Gut. Eine Ärztin hat mir mal gesagt, LPS, ne, in ihren Kreisen steht das für Little Piece of Shit. So. Weil es einfach wirklich richtig übel ist in den Auswirkungen. Und wenn LPS diffundieren in den Körper, dann erhöhen die einfach Entzündungsparameter. Sie sind ein starker Auslöser für das Mastzellenaktivierungssyndrom. Ja, Mastzellen sind ja stationäre weiße Blutkörperchen, kann man sagen. Und wenn die überaktiviert werden, also wenn ihre Aktivierung nicht mehr runtergefahren wird, dann entstehen immense Probleme im Körper, ganz, ganz starke Autoimmunreaktionen, ganz starke Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln. Das kann dann sehr verschieden sein. Ja, die Leute, die heute, gibt ja so viele Leute, die jetzt Carnivore machen, weil sie bei Pflanzennahrung sofort extreme Reaktionen kriegen. Die haben eine Mastzellenüberaktivierung durch Oxalate, Phytate, Lektine. Andere Leute kriegen eine Mastzellenüberaktivierung durch irgendwas anderes. Und LPS ist wesentlich daran beteiligt. Lysozym reduziert LPS. Das ist ein Riesending für die Gesundheit. Dann haben wir in Shilajit auch Triterpene.
Also ganz kurz zum Lysozym. Das ist einfach so fachliche Frage. Ich meine, Enzyme sind ja schon eher instabil, auch hitzesensibel. Wenn wir jetzt so ein Shilajit haben, das braucht ja auch eine Weile, bis es hier ist. Es wird ja auch extrahiert, wahrscheinlich unter Hitze. Wie hält sich dieses Enzym?
Shilajit wird nicht mit Hitze behandelt. Es wird, wenn es verkapselt wird, wird die Restfeuchtigkeit entzogen. Also es gibt in dem Sinne keinen Extrakt von Shilajit. Nein, man macht jetzt nicht. Man kann es, wenn man es löst, ich habe das in Amerika kennengelernt, da gibt es Shilajit in Glycerin gelöst, aber das ist fast unmöglich, nicht eine Riesenschweinerei mitzumachen. Insofern, ja, ist das nicht so praktisch. Und Lysozym ist ein sehr thermostabiles Enzym. Also Kochtemperatur sind kein Problem. Ja, es gibt manche Enzyme, wie es ja auch manche Bakterien gibt, da musst du schon mit weit über 200 Grad kommen, bevor da irgendwas kaputt geht. Und das hat einfach auch mit der biologischen Funktion zu tun. Lysozym ist in den seltensten Fällen tatsächlich in essbaren Teilen von Pflanzen zu finden. Wir finden es in Bäumen eher in der Rinde oder im Holz. Ja? Und es ist eben nicht ein Enzym wie Verdauungsenzyme, die sehr sehr kleines Spektrum nur haben von Temperatur, wo sie entweder nicht mehr funktionieren, weil es zu kalt ist oder kaputt gehen, weil es zu heiß ist. Also es ist ein anderes Enzym als viele andere. Insofern kann man Shilajit eben auch in ein warmes Getränk, mit einem warmen Getränk zu sich nehmen. Ja, es ist überhaupt kein Problem. Ja.
Ganz kurze Unterbrechung. Wir werden häufig gefragt, ob wir denn spezifische Produktempfehlungen für zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, für Biohacking-Tools, für Filteranlagen oder andere Dinge haben. Und tatsächlich haben wir auf unserer Webseite unter www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen eine eigene Liste mit unseren besten Produktempfehlungen inklusive Rabattcodes, um auch gleich auf den Einkauf zu sparen. www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen. Dort findest du die Liste oder einfach unten in den Shownotes auf den Link klicken und weiter geht's mit der Episode.
Was enthält Shilajit noch?
Ja, Triterpene. Also Terpene sind ja oft bei den wirksamen heilkräftigen Substanzen in Pflanzen, aber Triterpene gibt es eigentlich nur in sehr hochwertigen destillierten Manuka-Öl und eben in Shilajit. Und Triterpene wirken zeitgleich gegen pathogene Viren, Bakterien und Pilze. Und das können nach allem, was man bisher weiß, nur Triterpene. Und sie sind dabei auch noch freundlicherweise selektiv. Also die Probiotika lassen sie in Ruhe. Und das ist natürlich auch eine sehr elegante Wirkung. Ne? Wenn wir jetzt Dinge nehmen, die, sagen wir mal, Candida stark reduzieren können, wie Oreganoöl, das ist sehr, sehr gut. Aber ein bisschen geht's halt auch auf die Probiotika. Ne? So, in einem gewissen Ausmaß. Und Triterpene tun das überhaupt nicht. Und wenn man dann virale Aktivierungen hat, was man heutzutage häufig sieht bei Leuten, dass Epstein-Barr stark aktiviert ist, ist ein Virus, der ist ja einfach bei fast allen Menschen vorhanden, aber dass er so überaktiv wird, hat viel mit den heutigen Stressfaktoren zu tun. Borreliose, all diese Dinge sind im Grunde genommen ja ein Themenkomplex, kann man sagen. Alles führt zu diesen Mastzellenüberaktivierungen, die dann so viele schlimme Symptome nach sich ziehen. Und da sind Triterpene schon mal etwas, was auf jeden Fall hilfreich ist.
Das klingt ja eigentlich jetzt schon fast wie ein Wundermittel. Also wir haben den ergiftenden Effekt, wir haben den antientzündlichen Effekt, Neutralisierung von LPS, wir haben die Triterpene und so weiter. Du hast vorhin gesagt, 404 Krankheiten kennst du zumindest Evidenz dafür, dass es hilfreich sein kann. Warum kennt man das nicht? Also warum ist Shilajit so unbekannt, vor allem in der westlichen Welt, wenn es ja so potent sein kann?
Ja, zum einen hat es sich halt lange Zeit den westlichen Erklärungsmodellen etwas entzogen, die ja häufig sehr reduktionistisch sind. Und wenn man jetzt die alten traditionellen Medizinsysteme wie Siddha-Medizin, Siddhavada ist die andere große indische Tradition neben Ayurveda oder TCM, wenn man sich diese Dinge anschaut, dann ist es da zunächst ja mal so, da wird ja gar nicht so sehr von Krankheitsbildern gesprochen, sondern vielmehr von Gesundheit. Es gibt nur eine Gesundheit, auch wenn es 40.000 Krankheitsbilder gibt. Ja. Und da geht es immer eher darum, diese eine Gesundheit zu stärken. Aber das ist ein Punkt, wo die moderne westliche Medizin ja gar nicht drauf eingeht und noch nicht mal eine wirklich überzeugende Definition von Gesundheit hat. Und alleine deswegen sind eben viele Schätze dieser alten Medizinsysteme dann etwas sperrig, wenn in der westlichen Medizin Menschen nicht ihr Denken mal auch erweitern. Und das andere ist eben auch im reduktionistischen Ansatz, dass man immer danach geht, eine Korrelation von, sagen wir, einer Substanz, einer Wirkung. So funktioniert Leben aber sehr häufig eben nicht. Und wenn man jetzt dann Dinge isoliert und man macht jetzt Untersuchungen, dann man nur Humin und Fulvinsäure. Na, lange Zeit hieß es ja, das ist das, was an Shilajit wirkt, wo man die anderen Sachen ignoriert hat. Dann hat man noch ein bisschen Wirkung. Also wenn man jetzt Leuten reine Humin und Fulvinsäuren gibt, ja, das ist ein guter Zusatz an Kaffee, weil Kaffee Ochratoxin enthält, ein Schimmelgift, und Humin und Fulvinsäuren binden das. Na, deswegen tut David Asprey, der Urvater des Biohacking, der hat ja so eine neue Kaffeeart, und da sind Huminfulvinsäuren drin, ne? Weil er sich dieser Ochratoxin-Thematik bewusst ist. Okay, aber das ist halt ein Effekt. Und wirklich ganzheitlich zu schauen, was macht eine Substanz, das wird in der westlichen Medizin wenig gemacht. Der andere Punkt ist der, dass man in der durchschnittlichen pharmakologischen Studie heute, das gilt zumindest für Deutschland, ist die Anzahl der Probanden 19. Das ist nicht sehr viel. Und die Dauer einer durchschnittlichen pharmakologischen Studie ist 6 Wochen. Das ist auch nicht sehr viel. Und es gibt eben auch Effekte, die brauchen Zeit. Und dann hat sich zum Beispiel auch herausgestellt, was Untersuchungen angeht, gibt man Leuten 500 Milligramm Shilajit am Tag, passiert wirklich wenig. Gibt man ihnen 1000, zweimal am Tag 500, passiert sehr viel. Also scheinen diese 1000 Milligramm erstmal so der Sweet Spot zu sein. Und da haben eben früher auch in Untersuchungen Leute gar nicht das differenziert, bis mal jemand auf diese Idee kam. Was ist eigentlich, wenn wir, weil du im Ayurveda wenig Dosierungen findest. Die Leute damals hatten keine Waagen, ja. Die haben das in Einheiten beschrieben, wenn man die alten ayurvedischen Schriften liest. Das sagt uns heute wenig, wenn man da nicht diese Maße kennt. Ja, insofern gibt es viele Gründe dafür. Und es ist etwas, was mir im Laufe der Jahre immer wieder passiert ist oder begegnet ist, dass unglaublich wertvolle Dinge wenig bekannt sind. Deswegen versuche ich ja, das zu ändern.
Ja. Es gibt es für Shilajit ja inzwischen sehr, sehr viele Quellen. Meinem Empfinden nach eigentlich zu viele Quellen dafür, dass es ja doch auch ein eher seltener Rohstoff ist. Und da stellt sich für mich einfach die Frage, was für Qualitätsunterschiede gibt es und auch wie kann man hier Qualität sicherstellen als Verbraucher?
Erstmal die gute Nachricht ist, es ist zum Glück nicht so selten. Shilajit wächst auf Felsen. Shilajit bedeutet von Stein geboren, ja. Und ab 1000 Meter Höhe. Und der Himalaya ist ein ziemlich großes Gebirge. Ne? Es gibt sogar Shilajit im Altai-Gebirge, im Kaukasus, in verschiedenen Orten. Aber ich ziehe definitiv das aus dem Himalaya vor. Und es gibt genug Shilajit. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ein Punkt, der von sehr großer Bedeutung ist, wenn wir einen hochwertigen Rohstoff haben, was passiert danach? Und das ist auch hier in Europa durchaus ein Problem. Also wie sehen Verarbeitungsschritte aus? Ja, ich nehme mal so ein Beispiel wie Kokosöl. Ne? Was heißt das, wenn da steht kalt gepresst? Ja, Kokosöl wird immer kalt gepresst. Nur wie macht man das flüssig, um es abzufüllen? Und da nehmen halt die meisten Hersteller so Metallmanschetten, die erhitzen das Öl richtig stark, dann ist es in 2 Stunden flüssig, wenn man da 200 Liter Gebinde hat. Ja, kalt gepresst steht immer noch drauf, klar, aber es ist erhitzt worden. Ne? Während die Firma Dr. Görg, deren Kokosöl ja ich als einziges empfehle, die tut das in einem temperierten Raum bei 34 Grad, da dauert es halt 2 Tage. Ja, so ist oft so. Oder durch was für Schläuche wird ein Produkt geleitet und so weiter. Und bei Shilajit, jetzt in Indien, ist es eben so, da ist in Bezug auf Toxine und Umwelt halt oft wenig Verständnis. Und das hat nicht einfach nur mit den Leuten zu tun, die irgendwas dort ernten, sondern was passiert in Lagerhallen? Was passiert in Lagerhallen an Häfen? Ich kannte schon mal ein Ayurveda-Produkt in den 90er Jahren. Das war aus richtig guten Zutaten und hatte jede Menge DDT. Weil man damals Lagerhallen an indischen Häfen immer noch mit DDT ausgesprüht hat. Ja. So, das heißt, Punkt Nummer 1, man braucht seriöse toxikologische Gutachten. Der Punkt ist einfach unabdinglich. Shilajit selber ist eine hochreine Substanz, neigt weder dazu, dass sich dort Schimmel bildet, noch irgendwas anderes. Und was es eventuell an toxischen Metallen geben kann, das ist in einem so derart geringen Bereich, dass es überhaupt kein Problem ist. Abgesehen davon sind diese toxischen Metalle an Humin- oder Fulvinsäuren gebunden und werden nicht freigesetzt im Körper. Aber ja, die Schritte danach, die sind eben wichtig. Also sehr gute Schadstoffzertifikate, das ist mal ein ganz entscheidender Punkt, ja.
Und es gibt jetzt Shilajit ja als so, ja, ich weiß gar nicht genau, wie man es beschreibt, nicht als Paste, eher so als Harz. Mhm. Gibt es aber auch in Kapseln, es gibt es als Tinkturen, also verschiedenste Formen. Was sind da so die Unterschiede und was macht deiner Meinung nach am meisten Sinn?
Tinkturen halte ich für unpraktisch, denn die an sich beste Substanz, um Shilajit zu einer Tinktur zu verarbeiten, ist Glycerin. Aber wenn man dann so eine Pipette hat und da Tropfen rausmacht, du saust jedes Mal die Flasche ein, ja. Und es ist auch dann am Ende so, da bleibt eine ganze Menge immer kleben in den Pipettenröhrchen in der Flasche. Also um das wirklich dann rauszuholen, muss man am Ende doch wieder warmes Wasser dazugeben. Das ist also unpraktisch. Und andere Substanzen für Tinkturen, also ich würde jetzt auf gar keinen Fall bei Shilajit eine Alkoholtinktur empfehlen. Ja, Alkohol baut beispielsweise das Lysozym ab. Das ist schon mal keine gute Idee bei Shilajit. Man kann manche Sachen gut in Alkohol lösen. Ja, bei manchen Kräutern mit sehr festen Zellulosestrukturen kann das Sinn machen. Bei Shilajit macht das keinen Sinn. Und in der wässrigen Lösung, ja, bin ich auch nicht so ganz davon überzeugt, dass das eine wirklich gute Idee ist. Deswegen, was die Paste angeht, ja, also dieses Harz ist im Prinzip eine Möglichkeit, ist extrem schwer zu dosieren. Denn da hat man so einen Holzspachtel und wie will ich das dosieren? Das ist sehr schwierig. Ja. Und deswegen finde ich Kapseln am intelligentesten. Wenn man jetzt Kapseln hat, die ohne toxische Fließmittel hergestellt werden, ja, und da ist Shilajit dann in einer entwässerten Form, also noch ein bisschen konzentrierter, das hat ja so 14% Restfeuchte ungefähr, wenn die entfernt sind, dann habe ich die Inhaltsstoffe noch mal ein bisschen konzentrierter. Und da finde ich Kapseln die beste Lösung. Insgesamt, ja.
Ihr habt jetzt, also ich glaube, du hast jetzt über ein Jahr an einem geeigneten Shilajit-Produkt gearbeitet, das jetzt auch vor kurzem veröffentlicht wurde. Und meines Wissens nach benutzt ihr aber auch noch ein anderes Verfahren, ein Energetisierungsverfahren auf Skalarwellenbasis. Was hat's damit auf sich und warum habt ihr euch dazu entschieden?
Ja, das beruht eben auch auf der alten Ayurveda und Siddha-Medizin, also genau die Medizintradition, die auch Shilajit entdeckt haben. Und zwar gab es schon vor sehr langer Zeit Wissen darüber, wie bestimmte Energiefelder Substanzen einerseits transformieren können, andererseits in einen höheren Funktionszustand heben können. Also ich gebe mal ein schönes Beispiel. Ein Heilmittel in der Ayurveda-Medizin ist Navapashanam. Und Navapasha heißt wörtlich die neun tödlichen Gifte. Und das sind neun Substanzen, die sind alle tödlich giftig. Und dieses Produkt hat eine Zulassung als Nahrungsergänzungsmittel in Indien. Warum? Weil es eben nicht giftig ist. Weil man es über, in dem Fall wirklich über mehrere Monate mit bestimmten Energiefeldern bearbeitet, so dass es einfach sich komplett verändert. Ja? Das gleiche gilt für festes Quecksilber. Es gibt eine Möglichkeit, Quecksilber zu verfestigen. Mit Kupfer und durch so einen bestimmten Prozess. Und dieses Quecksilber ist nicht toxisch für den menschlichen Körper. Das hat sogar Heilwirkung. Ja? Und ich habe einfach vor 16 Jahren jetzt inzwischen eine moderne Umsetzung dieses alten Wissens gefunden. Also mir war auf einmal klar, wie das geht. Und was sich gezeigt hat, das ist, dass wenn wir natürliche Substanzen in ein bestimmtes Energiefeld bringen für ein paar Wochen, dann funktionieren sie, so wie sie auch sonst funktionieren, nur auf einem viel höheren Level. Also ihre Wirkung wird potenziert und dieser Effekt ist auch dauerhaft. Weil es vermutlich Veränderungen gibt im Bereich von Mikrostrukturen dieser Substanzen. Und grundsätzlich gibt es ja auch ein Bild, nach dem auch die Elemente des Periodensystems, die atomaren Ursubstanzen, aus denen alles besteht, in einer Art Evolutionsprozess sind. Man kennt das von Edelmetallen. Wir kennen Gold, Platin, Rhodium, Iridium in metallischer Form mit bestimmten Eigenschaften. Es gibt diese Metalle aber auch in monatomarer Form. Das sind dann keine Metallcluster mehr, die aus 27 oder mehr Atomen bestehen. Das sind Monatome. Und Monatome, Edelmetalle, haben völlig andere Eigenschaften. Chemisch ist es Gold, aber monatomares Gold sieht aus wie weißes Mehl und wiegt praktisch nichts. Das wirfst du in die Luft und das bleibt wie im Raum. Das setzt sich auf Magnetlinien des Erdmagnetfeldes und hat kaum Masse. Und monatomare Elemente sind beispielsweise Supraleiter bei Raumtemperatur, was ja die Physik immer noch versucht herzustellen. Nun gibt es diese monatomaren Elemente nur in so kleinen Konzentrationen, damit könnte man jetzt keine technischen Supraleiter bauen, aber für Regenerationsprozesse sind sie unglaublich wichtig. Und das sieht man zum Beispiel an Vulkanausbrüchen, die immer viele Monatome rauswerfen. Und da wird ja zunächst mal die Natur erstmal platt gemacht, aber dann, wenn sie zurückkommt, ist sie unfassbar kraftvoll. Das liegt auch an diesen Monatomen. So, und es gibt nun eben dieses Verfahren und damit erzeugen wir so eine Art evolutionären Prozess und dann habe ich hinterher Shilajit in einer deutlich potenzierten Form. Na, wir haben damals auch früher schon Tests gemacht, Da wurde zum Beispiel mit Kapillardynamolyse gezeigt, wenn Substanzen durch dieses Verfahren gegangen sind, verteilen sie sich viel besser in einem kapillaren System. Das ist so eine der Wirkungen, die damals schon nachweisbar waren. Ja, und diese neue Produkteserie von Annapurna hatte eben einen Shilajit. Und das wird auf diese Art in einem solchen Feld vor ein paar Wochen dazu gebracht, dann in einer wesentlich potenteren Form zu wirken. Also alle Eigenschaften, die Shilajit hat, dann noch einmal verstärkt.
Wenn du dich für das Thema ganzheitliche Gesundheit, Lebensenergie und persönliche Weiterentwicklung interessierst, dann profitierst du wahrscheinlich auch von unserem kostenlosen Mitgliederbereich. Bei der Anmeldung zu unserem kostenfreien Newsletter erhältst du Zugriff auf nützliche Informationen mit einem Wert von über 400 Euro. Du erhältst E-Books wie das Neurodermitis-Protokoll, das Abnehmprotokoll oder 101 schnelle und einfache Gesundheitstipps. Du erhältst außerdem Zugriff auf fast 30 Videokurse zu verschiedenen Themen wie Arthrose, Nährstoffe, Allergien oder Immunsystemregulation. Und zusätzlich versenden wir wöchentlich nützliche exklusive Gesundheitstipps und Angebote direkt an dein E-Mail-Fach. Über 10.000 Menschen nutzen unseren Mitgliederbereich schon, und wenn du auch ein Teil davon sein möchtest, dann trage dich jetzt unter dem Link in den Shownotes ein oder unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter. Und weiter geht's mit der Episode.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Und also jetzt ganz, ganz praktisch nehmen wir an, man hätte jetzt ein normales Shilajit und eines, das sich in einem höheren Evolutionszustand befindet. Wie wirkt sich das auf den Endverbraucher aus? Einfach vom Gefühl her. Was würdest du sagen?
Ja, weil du sagst vom Gefühl her, und das ist ein guter Punkt. Einige der Tests, die ich über die Jahre halt auch immer wieder gemacht habe, ist, Leuten einfach, ich nehme jetzt mal irgendeine Substanz, ja, anzubieten, in der normalen Form und in dieser optimierten Form. Und sehr viele, wenn sie es einfach mal kosten, würden dann immer zu dieser optimierten Form greifen. So, das ist schon mal interessant. Ne? Oder wenn man irgendwas für Tiere ins Wasser reinmischt, ja, und das eine war eben diesem Feld ausgesetzt und man hat beide Wasserschalen und das Wasser ist das gleiche, dann trinken die Tiere das Wasser, wo die optimierte Form drin ist. Und ja, das subjektive Element beim Thema Gesundheit, würde ich sagen, ist ja eigentlich das Wichtigste. Was ist denn Gesundheit? Ich würde sagen, es ist ein sehr tiefes Erleben von Harmonie im und mit dem Körper. Freundschaft mit dem Körper ist auch ein Begriff, den ich sehr mag. Und das sind signifikante Dinge, die natürlich sehr viel zu tun haben mit Wohlbefinden. Und dieser Faktor, der wird zu wenig erwähnt. Man geht immer drauf ein, ja okay, und es gibt dann diese Parameter und die zeigen Entzündung an und NFKB zeigt das an und alles gut und das hat seinen Wert und ich gehe auch auf diese Themen ein. Aber am Ende des Tages sind Menschen gesund, wenn sie das Gefühl haben, mit diesem Körper in dieser Welt an einem guten Platz zu sein. Und das ist mal ganz deutlich, dass mit diesem Optimierungsverfahren Substanzen, die dahin durchgegangen sind, das in Menschen stark fördern. Deswegen ist es attraktiver. Deswegen fühlt man sich dazu mehr hingezogen. Was übrigens auch interessant ist, weil ich in ein paar wenigen Fällen, wenn Leute, ich sag mal, psychologische Muster hatten von extrem starker Selbstschädigung, ja, massive Essstörung, starke Suizidideation, dann gab es diese Wirkung nicht. Dann hatten sie nicht eine größere Attraktion zu dem energetisch hochwertigeren. Das waren aber wirklich wenige und sehr extreme Fälle. Ja.
Erstmal, also wunderschöne Beschreibung von Gesundheit, die ich so selten bis jetzt gehört habe. Resoniert sehr mit mir. Ich würde gerne ein bisschen aufs Thema noch Anwendung eingehen, dass es praktisch bleibt. Nehmen wir an, jemand möchte jetzt Shilajit für sich mal ausprobieren, vielleicht auch eure Produkte von Annapurna. Was für Dosierungen empfehlst du? Und auch nach, also welcher Zeitraum ist geeignet? Ist das was, was man dauerhaft einnimmt? Wann zeigen sich denn auch die ersten Effekte? Ich denke, also meines Wissens nach, traditionell ist es eher kurweise gedacht. Oder täusche ich mich da?
Da würde ich sagen, täuschst du dich. Es ist so bei Shilajit, also erstmal für mich persönlich, wenn ich mich entscheiden müsste, ich nehme nur ein einziges Nahrungsergänzungsmittel für den Rest meines Lebens, wäre es Shilajit, ganz klar. So, was nimmst du mit auf eine einsame Insel? Eine Tonne Shilajit, so ungefähr. Ja, wegen dieser umfassenden Wirkung und weil es keine Kontraindikationen gibt. Na, Shilajit, es gibt nichts, was dagegen spricht, es zu nehmen. Man kriegt keine toxischen Entgiftungsschübe. Es gibt keine Körperkonstitution oder keine gesundheitliche Situation, bei der man davon abraten müsste. Was bei fast allen anderen auch wirksamen Substanzen durchaus der Fall sein kann. Und mit der Dosierung ist es interessant. In der Ayurveda-Medizin sagt man, ein Zeichen von sehr hoher Gesundheit ist, wenn man sehr viel Shilajit gut verwerten kann. Und das geht dann in höheren Dosierungsbereichen dahin, dass es zum Beispiel sehr stark wirkt auf das Gehirn, die Bewusstseinsentwicklung. Es wird Yogis empfohlen und da reden wir dann von hochdosierten Sachen. Aber am Anfang wird man so viel nicht verwerten können. Das heißt, am Anfang werden Hochdosierungen zwar nicht schaden, aber sie werden nicht nutzen. Insofern ist es sinnvoll zu beginnen mit 2x am Tag 500 Milligramm. Wann nimmt man es ein? Das kommt ein bisschen drauf an, welchen Wirkungsschwerpunkt man haben möchte. Wenn man die Wirkung ganzheitlich haben will und eben auch im Körper, dass es ins Blut aufgenommen wird, ist es sinnvoll, Shilajit mit ein bisschen Fett einzunehmen. Das muss gar nicht viel sein. Das kann ein Löffel MCT-Öl sein, ja, oder ein Teelöffel Ghee oder ein gesättigtes Fett. Also der Punkt ist wichtig, ja, keine ungesättigten Fette, kein Olivenöl, sondern ja, MCT-Öl, Kokosöl, Rohmilchbutter, Ghee, was auch immer. Nur eine kleine Menge, dann kriegt man mehr ins Blut. Hat man aber vor allem ein Problem mit der Verdauung und man will jetzt den Effekt fokussiert für die Verdauung, dann kann man es auch nach dem Essen zum Beispiel nehmen. Das kann dann sehr günstig sein. Ja, zum Beispiel, wenn man Verdauungsprobleme hat, wird man wahrscheinlich durch die Verdauung von Essen mehr LPS produzieren. Und dann Shilajit hinterher ist halt sinnvoll. Ja, 2x am Tag 500 Milligramm, damit würde ich mal anfangen. Und ja, dann zeigen sich die Effekte. Nun, das hängt natürlich von sehr vielem ab. Wie geht man sonst mit sich gesundheitlich um und so weiter. Aber man muss dem Ganzen auf jeden Fall mal 3 Monate geben, weil ganzheitlich wirksame Dinge ihre Zeit brauchen. Und nehmen wir mal diese Mastzellen, die heute bei jedem Menschen, bei fast allen Menschen so überaktiviert sind. Die brauchen 6 Monate und dann werden sie erneuert. Ja. Und wenn ich mal für 6 Monate etwas nehme, was diese Überaktivierung reduziert, weil ich Oxalate reduzieren kann, wobei Shilajit sehr stark hilft, weil ich LPS reduziere und so weiter, dann habe ich eben eine gute Chance, dass nach 6 Monaten, wenn dann neue Mastzellen sich bilden, dass die bereinigt sind von dieser übergetriggerten Überaktivität. Ja, ja, und 3 Monate, würde ich sagen, ist ein absolutes Minimum. Und man kann dann, wenn man es mal 3 Monate genommen hat und man ist bei relativ guter Gesundheit, kann man auch mal mit höheren Dosierungen experimentieren. Beispielsweise, wenn man größere körperliche Belastungen hat, also sagen wir mal, man macht intensives Training, man macht intensive Bergwanderungen, man hat den Sommer und es ist richtig Gartenarbeit, so, ne? Dann nehmt mal die doppelte Dosis und schaut, wie sich das auswirkt auf Regeneration beispielsweise. Ja. Ich nehme sehr hohe Dosierungen, wenn ich fliege. Und das macht eine Menge aus, neben den Blaulichtfilterbrillen, auch im Flugzeug. Ja. Ja, aber
das sonstige Kombinationen, die du als sinnvoll ansiehst bei Shilajit? Andere Nährstoffe, andere Adaptogene, außer jetzt die gesättigten Fette, die du schon genannt hast?
Ja gut, wir haben jetzt bei Annapurna natürlich diese Brain Booster Produkte, eins für Männer, eins für Frauen, eins für Kinder, die alle Oktansäure enthalten, also C8-Öl. Das ist von den MCT-Ölen die Fettsäure, aus der der Körper am effektivsten Ketone macht. Und das halte ich für eine sehr sinnvolle Kombination heutzutage in Bezug eben auf eine gewisse Entlastung des Glukosestoffwechsels im Gehirn. Und was eben auch sehr gut ist, wenn man so ein bisschen Fett kombiniert mit Shilajit, also MCT-Öl beispielsweise, erhöht die Wirkung von intermittierendem Fasten. Ja. Intermittierendes Fasten hat viele Effekte natürlich. Einer davon ist der, dass das Gen, was Proteine synthetisiert im Körper, das mTOR-Gen, dass das halt ruht, wenn wir längere Zeit kein Protein gegessen haben. Und wenn es längere Zeit ruht und dann wieder aktiviert wird, wenn wir das nächste Mal Proteine essen, dann ist es halt effektiver. Und MCT-Öl kann jetzt dazu führen, dass, wenn man sich das wie so eine Sprungfeder vorstellt, das mTOR-Gen, wird es noch mehr zusammengepresst, sodass, wenn es dann wieder aktiv wird, dann ist es extrem effektiv. Also das ist alleine schon mal eine gute Kombination. MCT-Öl, ein Teelöffel Ghee, oder eben reine Oktansäure, wie wir es in den Brain Booster Produkten haben. Das ist immer sinnvoll, ganz klar. Ja, und dann hängt es eben davon ab, was hat man sonst für gesundheitliche Herausforderungen. Wenn man beispielsweise toxische Medikamentenrückstände hat, man hat eine Chemotherapie gemacht, man hat irgendwelche richtig heftigen Medikamente eingenommen, dann finde ich ein sehr gutes Zeolit sehr gut. Also ich empfehle das von Panaceo, weil die eine außergewöhnliche Qualität haben. Und der Grund ist dann einfach der von Zeolit, na, da kann ich mal locker eine größere Menge nehmen. Und dann bindet das beispielsweise hervorragend Ammoniak. Es bindet sehr gut viele Medikamente. Und dann muss ich nicht das ganze Shilajit dafür verbrauchen sozusagen. Dann kann ich mit Shilajit immer noch andere Sachen entgiften. Und ein Teil wird irgendwie von Zeolit übernommen. Das kann sehr, sehr gut sein. Ich halte auch Zeolit für sehr, sehr gut bei Leberbelastungen, weil Leberbelastungen sehr häufig eben auch kommen von zu viel Ammoniak. Was ein Neurotoxin ist, auch ein Lebertoxin, entsteht durch, ja, man kann sagen, Schieflagen im Stoffwechsel. Das ist dann eine gute Kombination. Ja, und dann gilt es eben auch diese feine Kunst des Schauens, was ist meine besondere Herausforderung. Ja, für Leistungssteigerung, wenn es einem darum geht, man will sich besser regenerieren, man braucht Kraftzuwachs, vielleicht auch bei Leuten, die ein bisschen untergewichtig sind, wo jetzt ja Muskelabbau ein Problem ist, L-Carnosin hochdosiert. Also sowas wie 20, 30 Minuten bevor man trainiert, 3 Gramm zusammen mit Shilajit und ein bisschen entweder so ein Brain Booster Produkt oder einfach ein MCT-Öl. L-Carnosin macht die Calciumrezeptoren in Muskeln sensitiver, sodass mit dem gleichen neurologischen Input Muskeln intensiver kontrahieren können. Außerdem ist L-Carnosin ein Säurepuffer, verhindert also zu starke Übersäuerung und ist dann mit Shilajit zusammen ideal, wenn es um das Thema geht. Manche Leute haben ein bisschen zu wenig Muskelmasse, ja, und trainieren vielleicht, aber es ist nicht so effektiv. Dann ist das eine sehr, sehr gute Kombination. Ja.
Ja, danke für die Einblicke auf jeden Fall, beziehungsweise den wunderschönen Überblick zu Shilajit. Ja, man bezeichnet es ja, glaube ich, auch als schwarzes Gold. Und gerechtfertigt auf jeden Fall von dem, was du jetzt erzählt hast. Vielen Dank, Christian. Wenn du noch abschließend was zu dem Thema sagen möchtest, gerne.
So ein Punkt, den ich halt sehr wichtig finde, ne, du hast vorhin auch das gesagt darüber, wie ich eben auch Gesundheit definiere. Es ist natürlich enorm wertvoll, wenn man sein Wissen vergrößert und es gibt gute Informationen und gute wissenschaftliche Untersuchungen. Und du hast einfach auch eine unglaubliche Körperintelligenz. Und die ist immer wohlwollend. Alles im Leben strebt danach, dass Leben sich blühend entfaltet. Und ich finde es eben sehr wichtig, dass man hier eine gesunde Mischung findet. Denn was ich auch beobachte, ist, es gibt jetzt so unglaublich viel Informationen zu Gesundheitsthemen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Menschen zu diesen Themen weniger ängstlich oder verwirrt sind, weil es dann so diesen Modus geben kann, ja, aber was ist mit? Und da ist häufig so eine Unruhe dahinter, die suggeriert, oh, wenn ich es nicht perfekt mache, wenn ich nicht alles perfekt weiß, dann mache ich es vielleicht falsch. Und das ist keine gute Basis. Ist auch sehr ungesund, so zu fühlen. Ja. Sorgen um Krankheit führt zu Telomerverkürzung. Die stärksten Telomerverkürzungen hat man festgestellt bei Eltern von chronisch kranken Kindern, wo ja unglaublich verständlich ist, dass diese Eltern sich um die Krankheit ihrer Kinder große Sorgen machen. Also findet eine gute Mischung, dass ihr euch mit diesen Informationen befasst und dann auch wieder dahin findet, okay, und hier ist Lebendigkeit in meinem Körper und was sagt mir mein Körpergefühl, wenn ich in Stille bin? Das kann ich nicht, wenn ich emotional überaktiviert reaktiv bin. Das kann ich nicht mit Unruhe. Dann spürt man seine Unruhe und nicht die tiefere Körperintelligenz. Ja, also schaut, dass ihr Gesundheit
vor allen Dingen als du dabei warst.
Wunderschönes unter
www.schnelleinfachgesund.de
Schönheit.
Noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause.
Ja. Darum geht's.
Dir hat die Folge gefallen?
Ja,
dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche, dein Schnell-Einfach-Gesund-Team.